Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Im Miteinander, also beim Stillen, beim Kuscheln, beim Streicheln, in der Massage, in vertrauensvollen Gesprächen. Einfach wenn man so zusammensitzt und sich aufeinander einschwingt, dann wird Oxytocin ausgeschüttet. Und Oxytocin, das ist ein Stoff, der das Stresssystem hemmen kann. Also der bindet an seine Rezeptoren irgendwo im Hypothalamus und hemmt darüber das Stresssystem.
Sei es der Krieg in der Ukraine, die Pandemie oder Naturkatastrophen. Unsere Kinder wachsen mit und in Krisen auf. Was macht das mit Kindern? Wie können wir sie dabei begleiten und ihnen das geben, was sie brauchen? Antworten gibt die Neurowissenschaftlerin Dr. Nicole Strüber. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es hier in der Praxis in Köln oder online, in Seminaren und Online-Kursen. Der nächste Kurs heißt Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Wenn du dir einen Weg wünschst durch die Wut deines Kindes, wo die Bedürfnisse gesehen werden, und zwar die Bedürfnisse von allen, also auch deine, dann komm gerne in den Kurs. Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern startet heute am 31. Mai und du kannst noch einsteigen. Wenn du in meine Arbeit erstmal reinschnuppern möchtest, dann sind die Meisterklassen das Richtige für dich. Das sind kurze Live-Webinare zu einzelnen Themen, in denen du von mir Wissensinput, Inspiration und Tools an die Hand bekommst. Und wenn Zeit und Raum da ist, hast du auch die Möglichkeit, mit mir im Gruppencoaching zu arbeiten. Jetzt aber zurück zur heutigen Folge. Mein heutiger Gast ist Dr. Nicole Strüber. Nicole ist Neurowissenschaftlerin, Buch- und Wissenschaftsautorin, Dozentin und Speakerin und Mutter von Zwillingen. Ihr neuestes Buch heißt Corona Kids, was wir jetzt tun müssen, um unsere Kinder vor den seelischen Folgen der Pandemie zu schützen. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Kinder Krisen, ob jetzt Pandemie oder Krieg, erleben, wie wir sie unterstützen können und was wir vermeiden sollten, wie wir ängstliche Kinder richtig begleiten und wie wir mit älteren Kindern über den Krieg sprechen. Ja, und was auch eine Pandemie mit Jugendlichen, mit jungen Menschen macht. Das alles und viel mehr in dieser Folge von Elterngedöns, aber hör doch selbst rein. Hallo Nicole, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Christopher, danke für die Einladung.
Du bist wieder im Podcast, wieder mit einem neuen Buch, Corona Kids, was wir jetzt tun können, um unsere Kinder vor den seelischen Folgen der Pandemie zu schützen. Erstmal Glückwunsch zum neuen Buch. Jetzt haben wir die nächste Krise, den Krieg vor der Haustür. Wie hast du den erlebt? Was hat das mit dir gemacht?
Das kam auch für mich überraschend. Natürlich hat sich das politisch angedeutet, aber ja, kam dann plötzlich doch ganz schnell und ja, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und natürlich macht das Angst, ne? Also es kommt näher. Mhm. Und ja, ich bekomme so mittelfiel davon mit, weil ich nicht besonders viel Fernsehen schaue, aber natürlich kriegt man da doch einiges mit und ja, versucht da so einen Mittelweg zu finden, nicht allzu viele Informationen an mich ranzulassen, aber trotzdem irgendwie informiert zu bleiben.
Dieser Weg in der Mitte. Wie erleben Kinder solche Krisen, ob es die Pandemie ist oder der Krieg?
Ah, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein, ne? Also das hängt natürlich vom Alter ab, das hängt aber auch davon ab, was sie überhaupt davon mitbekommen. Also manche Kinder sind ja ständig einem Fernseher oder erleben ständig eine Berieselung durch einen Fernseher und bekommen das sozusagen passiv die Bilder mit. Das macht natürlich dann sehr viel aus, in welchem Ausmaß das stattfindet. Und dann ganz, ganz wichtig, Kinder unterscheiden sich natürlich darin, wie viel Sicherheit sie erleben, ne? Wie sehr sie durch die Eltern unterstützt werden. Also zum einen durch das Ausmaß der Sicherheit an sich, ne? Haben sie eine sichere Bindung, haben sie feinfühlige Eltern, die grundsätzlich mit ihnen reden und dann auch ganz spezifisch, reden ihre Eltern über den Krieg mit ihnen, sprechen sie das aus, machen sie den Kindern deutlich, dass auch wenn eine Gefahr nahe kommt, dass trotzdem die Beziehung nicht belastet ist, die Beziehung nicht gefährdet ist. Ne? Und das ist ganz wichtig für Kinder, ansonsten gerade die Kleinen, ansonsten ist das für sie relativ abstrakt. Also wenn sie wissen, dass die Beziehung nicht gefährdet ist, dann ist das nicht persönlich für sie so. Ne? Also das und das, deshalb gibt es da ganz große Unterschiede, je nachdem, wie das da so individuell gestaltet ist.
Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer wissen schon so dieses Grundsätzliche, wie man eine Beziehung sicher gestaltet. Deswegen finde ich das Spezifische so spannend. Wie geht das oder was sollte ich vielleicht auch vermeiden auf jeden Fall?
Ja, also ich glaube, das ist ganz schwierig, da jetzt so allgemeine Ratschläge zu geben, weil Kinder eben halt auch ganz unterschiedlich sind, ne? Manche Kinder sind sehr ängstlich, denen muss man vielleicht auch so ein bisschen dann die Angst nehmen und wirklich, wirklich ganz deutlich machen, du, ich bin bei dir. Der Krieg hat jetzt erstmal mit dir und mit uns vor allem als Beziehung nichts zu tun. Aber natürlich empathisieren wir mit den Menschen, die betroffen sind. Und dann gibt es natürlich Kinder, die eben halt nicht so ängstlich sind und die vielleicht auch dazu neigen, egozentrisch zu sein. Also mit den Kindern muss man vielleicht dann aktiv sprechen und sie aktiv darauf hinweisen, was das für andere Menschen bedeutet, damit sie eben halt auch wirklich ausreichend Empathie haben für die Menschen, die jetzt zu uns kommen, so, ne? Und dass wir sie eben halt, dass wir die mit, auch mit offenen Armen aufnehmen können und auch wenn das für uns bedeutet, dass die Klassen voller sind oder die Kita-Gruppen voller sind, ne? Also da benötigen einige Kinder sicherlich dann auch Informationen und andere von anderen muss man sie fernhalten. Also man muss wirklich immer auf das individuelle Kind schauen.
Also wenn ich jetzt ein Kind habe, das sich eher zu Ängsten neigt, ich finde ja auch spannend, dass das nicht unbedingt heißt, dass das Kind an sich ängstlich ist. Es gibt ja auch Kinder, die sind zum Beispiel sehr einfach intellektuell weit, ne, die sehr viel und sehr schnell denken, sich über viele Sachen Gedanken machen und die können auch sehr nach draußen gehen und trotzdem ist meine Erfahrung, dass die manchmal sehr, da sie sich so viele diese Gedanken sehen, auch sehr schnell reinsteigern, ne? Dann geht das ja auch einher mit Ängsten und Sorgen. Was kann ich da tun als Eltern? Was wäre da der richtige
Ja, also
Umgang?
das ist gerade so dieser allgemeine Sorgentyp, ne, der braucht unter Umständen einfach noch mehr Bindung. So, also
Ah,
was
okay.
wir, also ich komme ja aus der Hirnforschung, sozusagen aus der Neurobiologie, und was wir da wissen, also das ist mittlerweile ein recht etablierter Zusammenhang, den ich dir sehr, sehr viel erklärt und sehr, also wirklich sehr wichtig ist, das ist eben halt, dass Bindung und Miteinander stresshemmend ist. So, ne? Also das ist, wir schütten, wenn wir Herausforderungen begegnen, aber auch wenn wir Gefahren begegnen, dann schütten wir halt Stresshormone aus. Das sind Hormone wie ja, Cortisol, Noradrenalin, da gibt es auch eine schnelle und eine langsame Stressreaktion und wie auch immer, das ist jetzt aber gar nicht so wichtig. Aber diese Stressreaktion ist grundsätzlich gut, die macht uns eben halt leistungsbereit, bringt uns in die Lage, mit Gefahren umgehen zu können. Aber wenn sie eben halt übermäßig funktioniert, dann ist das nicht gut, ne? Dann ist das erstmal schlecht fürs Gehirn, das kann Nervenzellen schädigen, aber es ist eben halt auch, also dieser Stresszustand an sich, dieser anhaltende Stresszustand an sich, der hält Kinder davon ab zu lernen zum Beispiel und der kann eben halt auch mit Ängsten einhergehen. Also man neigt einfach dazu zu ruminieren, also zu grübeln und ne, sich zu sorgen und sowas. Und da ist es so, dass eben halt im Miteinander, also beim Stillen, beim Kuscheln, beim Streicheln, in der Massage, in vertrauensvollen Gesprächen, einfach wenn man so zusammensitzt und sich aufeinander einschwingt, dann wird Oxytocin ausgeschüttet. Und Oxytocin, das ist ein Stoff, der das Stresssystem hemmen kann. Also der bindet an seine Rezeptoren irgendwo im Hypothalamus und hemmt darüber das Stresssystem. Und wir beruhigen uns, wir entspannen. Und das ist eben halt etwas, was stattfinden muss und was auch in den Familien stattfinden muss. Und wenn Kinder überängstlich sind, dann brauchen sie diese Stresshemmung eben halt umso mehr und brauchen umso mehr ein Aufgefangenwerden, ein Kuscheln, ein Vorlesen auf dem Sofa, einfach zur Ruhe gebracht werden, so, ne, im Miteinander.
Okay, mal angenommen, ich habe ein älteres Kind, also Ende Grundschule, weiterführende Schule. Die sind ja intellektuell schon viel, viel weiter. Das heißt, die sehen nicht nur Dinge und hören nicht nur Dinge, sondern die verstehen das auch. Die suchen vielleicht auch selbst schon im Netz oder die sprechen in der Schule darüber. Oder ja, genau, sie werden mit Nachrichten konfrontiert. Und Nachrichten sind ja nun mal so aufgebaut, dass sie das Neue, das Besondere in den Vordergrund stellen. Das heißt, es wird ja auch besonders schlimm oder besonders groß und besonders drohend diese Dinge kommuniziert. Wie gehe ich denn damit um? Weil jetzt Stillen und Kuscheln ist vielleicht gar nicht mehr so im Vordergrund bei meinem Kind gerade. Was habe ich für Möglichkeit, das, ja, vielleicht das Kuschelhormon trotzdem anzustoßen?
also dieses Oxytocin, das wird im Miteinander, also auch bei Erwachsenen, in vertrauensvollen Gesprächen ausgeschüttet, ne? Also wenn man mit den Kindern redet, aber auch dann beim Reden auch die emotionale Ebene berührt, ne? Also was macht das mit dir, wovor hast du konkret Angst? Und wenn man dann eben halt die Informationen, die durch die Medien oder von denen wir so überrumpelt werden durch die Medien, wenn man die so ein bisschen in den Kontext setzt und eben halt so ein bisschen du hast ja auch gesagt, ne, die zielen so richtig drauf ab, in unseren Ängsten zu berühren, so, ne, und das kann man ja so ein bisschen relativieren. Meistens ist es ja sogar so, dass wenn man dann den Artikel zu Ende liest, ist dann doch alles gar nicht so schlimm, ne, also das, was man dann in den Medien liest. Naja, nicht immer, also das stimmt, aber man liest ja eben halt auch noch andere Sachen und man kann das dann wahrscheinlich ein bisschen relativieren, aber dieses darüber reden ist eben halt ganz wichtig, ne? Also gerade wenn die Kinder schon was mitbekommen haben, dann eben halt nicht sozusagen versuchen totzuschweigen, natürlich, ne? Also darüber reden und die Beziehung aufnehmen, das wissen wir, aber wir wissen das eigentlich alle, dass das wichtig ist, aber wir müssen uns das, glaube ich, immer wieder verdeutlichen. Wir müssen uns das am besten auf kleinen Post-its ins Gehirn sozusagen kleben, also dass wir wirklich dran denken, ne? Dass wir nicht diese Fragen der Kinder vielleicht zwischen Tür und Angel, Kind, also fragt mal eben im Auto auf dem Weg zum Sport oder wo auch immer, merkt man, da ist eine Frage, die ist im Raum, weil es gerade irgendwas gelesen hat und dann sagt man, ja, können wir nachher drüber reden, aber lass uns mal eben, wir sind spät dran und so, ne? Also dann sollte man das auch wirklich aufgreifen und ich glaube, da müssen wir in unserem elterlichen Alltag einfach aufpassen, dass wir da dass wir solche Dinge nicht vergessen, gerade in Zeiten, in denen es eben halt schwierig ist.
Also mehr Raum und mehr Zeit dann eigentlich geben und mehr Aufmerksamkeit.
Ganz bestimmt.
Also ich habe jetzt auch gehört, dass du sagst, dass wenn die Nachrichten emotionalisiert sind, skandalisiert sind und das Kind dann auch in der Emotion ist, dann erstmal zu beruhigen und auf einer sachlichen Ebene zu.
Ja.
Also das anzugucken und gleichzeitig die Emotionen aber auch ernst nehmen, ne? Also die Gefühle.
Ja. Genau.
Weil ich letztens ein Buch gelesen habe oder da nur den Klappentext und ich dachte, das geht irgendwie, da ging nämlich mit Kindern sachlich über den Krieg reden und so und ich dachte, ja, das ist ein Teil, aber mir fehlt dann immer die Emotion, ne?
Nee, also die Emotionen des Kindes eben halt auch aufgreifen, ne? Also nachfragen, was macht es mit dir, wovor hast du, also was sind deine Ängste, ne? Also dass man da wirklich mit den Kindern drüber redet und eben halt je jünger, desto wichtiger, aber grundsätzlich gilt für alle Kinder, dass man eben halt den Kindern wirklich vermittelt, ich bin für dich da, ich bleibe bei dir, unsere Beziehung ist nicht gefährdet, weil das ist eigentlich das, was für die Kinder am allerschlimmsten ist, ne? Also wenn die Beziehung gefährdet ist. Und vieles ist für die ansonsten noch sehr abstrakt, gar nicht greifbar. Und gerade für die Kleinen ist ja noch nicht mal der Tod an sich greifbar. Ne? Das dauert ja viele Jahre, bis Kinder überhaupt Tod als etwas Endgültiges begreifen. Noch für 4-, 5-Jährige ist das ja etwas, was durchaus reversibel ist. So, ne? Also so ein Tod. Also das haben die ja noch gar nicht begriffen, ne? dass das unwiederbringlich ist. Und deshalb ist das sehr abstrakt. Also für die ist eben halt in ihrer kleinen Welt eben halt wichtig, dass diese Welt ihnen Sicherheit vermittelt und alles andere drumherum, das kann irgendwie so ein bisschen ängstigen, dann wird das auch nachgespielt, das ist auch ganz wichtig für Kinder, ne? Dass sie das eben halt nachspielen dürfen, so, ne? Also sie müssen gewisse Sachen nachspielen, um sie eben halt zu verarbeiten und wenn sie das nicht dürfen, dann muss es irgendwie verdrängt werden oder so. Aber das ist eben halt, es gehört eigentlich zum Prozess, eben halt diese Dinge, die so passieren, in die Fantasie aufzunehmen und mit der Fantasie eben halt durchzuspielen und da auch positive Ergebnisse sozusagen zu spielen. Oder eben halt auch mal negative, um eben halt die eigenen Gefühle dadurch zu verarbeiten. So, ne? Und das brauchen Kinder in dem Moment.
Das heißt, wenn mein Kind jetzt Krieg spielt plötzlich, dann würdest du sagen, ist das eine gesunde Art der Verarbeitung und es ist nicht etwas, wo ich mir drum Sorgen machen muss. Ne? Es gibt ja immer noch Eltern, die über eine Gewaltspiele und sowas, ne, sehr entsetzt sind, weil das dann nicht den Werten, die sie eigentlich leben, irgendwie entspricht.
Ja, das ist, weil ich kenne natürlich die Diskussion, ne, die Kontroverse, daraus entsteht. Und natürlich sollten wir nicht das Kriegsspiel der Kinder fördern. Das ist völlig selbstverständlich, dass wir das nicht tun sollten. Wenn das aus den Kindern selbst herauskommt, ne, also dieses Kriegsspiel, dann ist das etwas, was aus ihnen herauskommt, weil sie das in dem Moment brauchen, um eben halt das Gesehene in irgendeiner Weise zu verarbeiten. Also das machen Kinder auch bei Konflikten, die sie im Elternhaus erleben. Das machen sie auch, wenn sie einen Verkehrsunfall sehen. Ne, dann spielen sie mit ihren Autos und lassen die Autos ineinander krachen. Und wenn man ihnen das jetzt verbieten würde, ne, du hast einen Unfall gesehen und jetzt bitte, bitte, bitte spiel es nicht nach und krach nicht mit deinen Autos ineinander, dann fehlt ihnen das. Ne? Sie müssen das irgendwie durcharbeiten. Und es ist nicht die Fantasie, die ist ja nicht gefährlich, ne, sondern die Realität. Und Kinder brauchen das, dass sie eben halt in ihrer Fantasiewelt Realitätsszenarien sozusagen durchspielen. Und es ist ja auch grundsätzlich so, ne, wenn man auf das Tierreich guckt zum Beispiel, dass da auch, also andere Säugetiere, die kämpfen ja, ne? Also, und das ist so dieses Rough and Tumble Play. Und die lernen in diesen Kämpfen, lernen die zu kooperieren und Grenzen zu akzeptieren. Sie lernen sich in das andere Tier oder aufzunehmen, wo die Grenzen des anderen Tieres sind, wie weit sie gehen können. Und wenn Tieren dieses Spielen verwehrt ist, dann neigen die zu mehr Aggressivität später. Braucht man auch dieses Spiel, um zu lernen auch, und das ist auch ganz wichtig, Kinder, es gibt eine Emotionsregulationstheorie des Spiels. Kinder lernen im Spiel, ihre Gefühle auszuhalten. So, ne? Oder sie üben es. Also sie lernen es in der frühen Beziehung mit ihren Eltern durch die Koregulation und so. Da lernen sie erstmal Emotionen zu regulieren oder beginnen zu lernen und dann üben sie das. Und sie üben das im Spiel. Sie üben im Spiel, Wut und Angst auszuhalten. Und so kann auch ein Kind, was eben halt in irgendeiner Weise Konflikte nachspielt, also Kriegsspiel klingt immer so martialisch, aber das ist ja für ein Kind, ist ein Konflikt zwischen den Eltern wesentlich schlimmer. So, ne? Ja. Und wenn es jetzt den elterlichen Konflikt nachspielt, dann würde man auch nicht sagen, das darfst du nicht so, ne? Und aber das Kind lernt eben halt auch da, seine Gefühle auszuhalten und diese negativen Gefühle auszuhalten. Und das sind ganz wichtige Komponenten der Entwicklung.
Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich weiß nicht mal, welches von unseren Kindern, aber eins dann sowas gespielt hat und dann dieses wirklich, du hörst dann, wie das dann der Puppe oder dem Teddybär sagte, das darfst du nicht machen. Ja. Und du denkst dir, oh Gott, die elterliche Stimme, die zum inneren Kritiker wird. Ne? Aber wenn ich das jetzt mal höre, ist das tatsächlich das Verarbeiten auch dessen und gleichzeitig zu lernen, Emotionen selbst zu regulieren. Mhm. In dem Fall, und Regeln natürlich auch zu verinnerlichen.
Ja. Klar, und und in dem Moment versetzt das Kind sich dann auch in dich hinein, ne? Es versetzt sich in die Eltern hinein und nimmt das eben halt dann, projiziert das dann auf den Teddy. Aber dadurch lernt es eben halt, die verschiedenen Rollen einzunehmen und die verschiedenen Sichtweisen zu sehen. Und das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt, diese Perspektivübernahme. Und das ist eben halt ein weiterer Meilenstein, der durch das Spiel wirklich eben halt ganz stark gefördert wird. Perspektivübernahme, ne? Also Emotionsregulation, Perspektivübernahme, grundsätzliches Verständnis der Welt. All das sind Dinge, die Kinder im Spielen sozusagen lernen.
Na, spannend.
Und dieses Unausgesprochene, ne? Also wenn Kinder einfach nur die Bilder des Krieges sehen und damit gar nichts, also das nicht nachspielen dürfen, und auch nicht darüber reden dürfen, also das ist überwältigend, ne? Dann sind das überwältigende Bilder, mit denen sie, das erzeugt dann ja eben halt auch dann ganz ungünstige Fantasien so, ne? Also wenn sie nicht aktiv sozusagen in irgendeiner Weise damit umgehen können.
Ah, okay. Also das Spiel ist auch nochmal das aktive Aneignen, das Durchleben. Mhm. Mhm. Okay, also Verbindung und Spielen, was hilft Kindern noch? Vielleicht auch abhängig von ihrem Entwicklungsstand. Also es hat ja auch mit dem Alter des Kindes was zu tun, wie ich eine Krise verarbeite. In deinem Buch schreibst du das auch.
Genau, ich gehe da die verschiedenen Altersstufen durch und da sage ich eben halt, dass die ganz Kleinen sind eben halt wirklich die Eltern sehr wichtig. Da ist das eben halt ganz wichtig, dass die Eltern nicht allzu gestresst sind, so, ne? Also Kinder brauchen feinfühlige Eltern. Und Stress bringt das Gehirn in einen Stressmodus sozusagen. Und wenn Eltern chronisch gestresst sind, dann sind im Umgang mit den Kindern oder wenn ihnen zum Beispiel Schreien vorgespielt wird, sind bestimmte Hirnstrukturen, die eigentlich für Empathie und so wichtig sind, die sind dann weniger aktiv. So, ne? Also das Gehirn im Stressmodus ist nicht so empathisch, nicht so feinfühlig. Und das weiß man ja auch von sich selbst. Und Kinder brauchen aber eben halt diese feinfühligen, zugewandten Eltern. Und das ist natürlich für uns Eltern nicht einfach. Also wir können ja nicht auf Zuruf einfach nicht ungestresst sein, ne? Also und wir suchen uns das ja nicht aus, dass wir gestresst sind, wenn wir irgendwie jetzt zum Beispiel auch in der Pandemie im Homeoffice waren und versuchen wollten zu arbeiten und die Kinder waren um uns herum so, ne? Und irgendwie dann auch noch Homeschooling und was weiß ich was und vielleicht auch noch Existenzsorgen, Angst um Erkrankungen der Eltern oder was auch immer. Mhm. Wenn einem dann jemand sagt so, ja, sei bloß nicht gestresst, dann kann man dem ja eigentlich auch nur den Vogel zeigen, sowas kann ich dagegen tun. Richtig. Aber dann ist das manchmal einfach auch so, ne? Und dann muss man sich aber zum einen eben halt ja sagen, also zum einen Verständnis haben für sich selbst so und aber auch für die Kinder, dass die Kinder dann vielleicht mit verstärkter Angst oder verstärkt anderen Gefühlen, Wut oder so reagieren. Mhm. Und dann eben halt schauen, sobald wieder die Möglichkeit ist, ne? Sobald das Gröbste vorbei ist, dass man dann auch wirklich sagt, okay, jetzt müssen wir zu uns kommen, ne? Und jetzt müssen wir einen Schritt zurückgehen, jetzt müssen wir rausgehen, was miteinander machen, müssen versuchen, und das ist ganz wichtig, Teufelskreise aufzulösen, so, ne? Weil dann entstehen oft Teufelskreise, wenn die Eltern gestresst sind und sich dieser Stress auf die Kinder auswirkt und die Kinder dann wütender sind als vorher noch vor der Stressphase und bei den Eltern wieder ungünstige Gefühle provozieren und auch die Eltern wieder gestresster sind, dann können sich also auch dann, wenn der Stressauslöser, also die Pandemie zum Beispiel schon vorbei ist, können diese Teufelskreise der Interaktion sowas aufrechterhalten, eine nicht gelingende Interaktion aufrechterhalten. Und da muss man sich dann wirklich Zeit nehmen und Verständnis haben füreinander und einen Neuanfang machen. So.
Wie durchbrichst du diese Teufelskreise?
Bei uns ist das so, dass meine Kinder gerade ausgezogen sind. Dadurch unterbreche ich den Teufelskreis. Nein, Quatsch. Meine Kinder sind tatsächlich für ihr Studium gerade weggezogen. Mhm. Und von daher hat uns jetzt auch gerade so, also das erste Jahr der Pandemie, das war schon ein bisschen schwierig, weil eben halt die beiden da auch ihr Abi geschrieben haben. Oh, wow. Das war nicht das erste, das war das letzte Jahr, also vor einem Jahr haben die ihr Abi geschrieben und da sind wir schon oft aneinander dann geraten oder die beiden sind aneinander geraten, weil wir halt alle zu Hause waren, alle zu Hause gearbeitet haben und da ist es dann natürlich wichtig, zusammen Unternehmungen zu machen, ne? Also wir haben dann zusammen Sport getrieben, zusammen gegessen, das war schon sehr schön und das hat uns dann auch, hat die Beziehung auch gut am Leben erhalten. Auch wenn es tagsüber gekracht hat. So, ne?
Ich stell mir das auch für Jugendliche und junge Erwachsene total schwierig vor, weil das natürlich mit der Pubertät ja eigentlich dieses in die Peer Group nach draußen die Welt entdecken viel stärker wird. Und bei uns zumindest sind das ja die ganzen Schulabschlüsse, ob das Abitur ist oder einen anderen Schulabschluss und dann der Start in eine Ausbildung, ins Studium, das hat ja auch viel zu tun mit wirklich feiern und rausgehen und Leute treffen und all das war ja nicht möglich. Was macht das mit den jungen Menschen?
Ja, das ist für die wirklich ganz schwierig und ich halte auch die Jugendlichen für die, ich glaube, am vernachlässigste Gruppe in der Pandemie, ne? Also die anfangs war das ja sogar so, dass die noch kritisiert wurden dafür, dass die feiern wollen. Ja, genau, sie sind verantwortlich dafür. Aber das, also man muss da wirklich sehen, dass, also ich habe eben erzählt, dass diese Stresshemmung, dass das Miteinander mit den Eltern eben halt zu einer Oxytocin-Freisetzung führt und eben halt das Stresssystem hemmt. Und diese stresshemmende Wirkung der Eltern auf das Kind, die nimmt im Verlauf der Pubertät nimmt die ab. Also bei Jugendlichen sind die Eltern nicht mehr so stresshemmend. So, ne? Also die Kinder, die lösen sich eben halt von den Eltern ab. Und also im Verlauf der Pubertät in Richtung Jugend lösen sie sich von den Eltern ab. Die Eltern sind nicht mehr Quelle der Entspannung und die Eltern sind auch nicht mehr regulativ für die eigenen Überzeugungen oder so, sondern sie lösen sich eben halt ab. Und ablösen bedeutet natürlich immer, dass man irgendwo anders aufgefangen werden muss. So, ne? Und ich habe das in meinem Buch damit verglichen, dass man seinen Karabinerhaken beim Klettern im Kletterpark irgendwo löst von einem Seil und da muss man den ja irgendwo anders einklinken. Und jetzt in den Lockdowns, da war das sicherlich für Kinder so, für viele Jugendliche so, dass sie sich ausgeklinkt haben, aber sie hatten kein anderes Seil zum Einklinken. Ne? Und die Gleichaltrigen sind eben halt sehr wichtig, um sie aufzufangen, um ihnen Halt zu geben und auch, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, um ihnen ein Regulativ zu sein. So, ne? Also in der Jugend fängt man eben halt an, eigene Überzeugungen auszubilden und das daran auch wirklich zu glauben und sich nicht mehr durch die Eltern korrigieren zu lassen. Also das können dann Überzeugungen sein wie ich bin dick oder ich bin dünn oder ich bin nichts wert oder ich bin dumm oder ich bin irgendwas oder auch extreme politische Überzeugungen. Und wenn dann die Eltern dagegen, also wenn die elterliche Meinung nicht mehr gehört wird, dann sind es häufig die Jugendlichen, die dann eben halt dann widerspiegeln, inwiefern das möglicherweise völlig realitätsfremd ist. So, ne? Und wenn dann diese Korrektur fehlt, weil einfach das Miteinander nur in so in Social Media irgendwie stattfindet, dann kann das eben halt auch dazu führen, dass sie sich da verrennen. So, ne? Und das ist, glaube ich, auch eine große Gefahr.
Was können Eltern dann tun, wenn sie merken, okay, mein Kind verrennt sich?
Die Beziehung, also noch mehr Energie in die Beziehung zu geben, weil also auch Jugendliche eigentlich wollen Jugendliche ja auch die Beziehung zu den Eltern, auch wenn sie sich hinsichtlich ihrer Überzeugungen beginnen abzulösen, sind das ja trotzdem ganz wichtige Personen für sie so, ne? Und sie wollen ernst genommen werden und wenn die Eltern sie mit einer ernstnehmenden Haltung, einer wertschätzenden, ernstnehmenden Haltung, also als Jugendliche sozusagen, als auf Augenhöhe sozusagen eben halt versuchen, wenn sie ihnen versuchen, so zu begegnen und eben halt auch deren Wünsche hinsichtlich der Arten von Beschäftigung, von gemeinsamer Beschäftigung ernst nehmen. Ne? Also dass man vielleicht auch was macht, was den Jugendlichen wirklich Spaß macht, ne? Auch wenn die Eltern da nicht so viel Lust zu haben, also shoppen gehen oder bestimmte Sportsachen oder sowas, dann kann man da sicherlich auch über die Beziehung sehr viel machen. So. Also das ist ja nicht so, dass die Kinder ihre Eltern plötzlich nicht mehr mögen, so wie es früher immer hieß. So, ne? In der Jugend werden die Eltern plötzlich blöd oder ich weiß nicht, da gibt es so ein Sprichwort. Das sieht man ja heutzutage gar nicht mehr so. Wichtig ist da, glaube ich, einfach die Augenhöhe.
Wertschätzen, Augenhöhen und die Beziehung investieren, ja. Danke dir, Nicole. Ich könnte noch mit dir total weiter quatschen. Und es wird eine kurze Folge, aber ich weiß, du hast einen dringenden Termin hinten dran. Deswegen erstmal vielen Dank, dass du da warst. Danke dir aber auch für deine Arbeit, dass du einfach das Wissen aus den Neurowissenschaften leicht verständlich rüberbringst. Ich glaube, das können wir alle von profitieren, dass wir einfach näher dran sind an den Ergebnissen aus Forschung und Wissenschaft. Also da ein großes Dankeschön dir dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen oder wenn man mit dir arbeiten möchte, wo findet man dich im Netz?
Also ich habe eine Webseite, die ich jetzt schon länger nicht mehr aktualisiert habe, aber ich habe es vor, sie bald zu aktualisieren. Ich glaube, das geht vielen so. Ne? Und genau, und ansonsten, ich halte Vorträge also immer wieder hier und da biete Fortbildungen an, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Akademie Ottenstein. Da habe ich so Kurse, so Basis, also Fokus Gehirn, da habe ich so einen Basiskurs, dann habe ich so Aufbauseminare, da geht es dann um frühe Stresserfahrungen, aber auch um ich glaube, eins heißt peripartal gut starten. Da geht es um vorgeburtlichen Stress und postpartale Sachen, also auch noch Geburt und so. Dann geht es auch noch, also habe ich noch Kindheiten in der Gegenwart. Da geht es irgendwie um Kita, digitale Medien und solche Sachen. Genau, eins habe ich jetzt vergessen. Ach, Bindung noch. Zu Bindung habe ich auch noch ein Aufbauseminar.
Links packen wir in die Shownotes. Jetzt noch ein paar persönliche Fragen zum Abschluss. Und zwar, du hast ja als Kind keine Pandemie erlebt. Aber welche Krise hast du vielleicht als Kind erlebt und was hat es mit dir gemacht?
Also diese ganzen Krisen der Welt, ich weiß nicht, was war das in meiner Kindheit, irgendwie, keine Ahnung, eine Schneekatastrophe, irgendwie als ich noch ganz klein war oder ein bisschen später, als ich ein bisschen älter war, Tschernobyl oder sowas, ja. Das hat mich alles nicht so erreicht. Also das war war nicht in meiner kleinen Welt sozusagen, ne? War da nicht relevant, hat keine große Angst erzeugt. Aber die persönlichen Krisen, ne? Also mein Vater hatte zum Beispiel Angstzustände recht schlimm und war in seinem Verhalten auch nicht immer angemessen. Und das war auch kriegsbedingt bei ihm, wobei er natürlich also im Krieg war, nicht nur Beobachter wie wir jetzt so. Ja. Ne? Also er war im Krieg Kind sozusagen und ist da traumatisiert worden und das hat bei ihm zu einer Angststörung geführt, also wohl, und das habe ich natürlich als Kind mitgekriegt und das hat schon krisenhafte Zustände bei uns auch ausgelöst und natürlich ist das problematisch und das hat aber letztendlich auch dazu geführt, dass ich das mache, was ich mache, oder war zumindest eine wesentliche Komponente, weil ich mich damals, noch nicht als ich ganz klein war, aber weil ich mich schon als dann etwas älteres Kind immer gefragt habe, warum Erfahrungen, also in diesem Fall Kriegserfahrungen, einen Menschen so beeinflussen können, dass er später psychische Erkrankungen wie Angststörungen kriegt. So, ne? Das ist eine Frage, die mich nie verlassen hat und die eben halt ja meine Tätigkeit so eben halt mitbegründet hat.
Was hat dich damals unterstützt?
Ganz bestimmt Familie, also meine Geschwister, ich habe ältere Geschwister und das ist sicherlich das, was einem in dem Moment Halt geben kann. Ne? Also darüber reden und gemeinsam stabil bleiben.
Wenn du werdenden Eltern 3 Tipps mit auf den Weg geben könntest, wie sie Krisen am besten überstehen mit ihren Kindern, was wäre das?
Also ganz, ganz wichtig natürlich, ich hab das auch schon gesagt, eben halt Stress reduzieren. Ich meine, es ist immer so, ich weiß, wie leicht, dass es sehr leicht gesagt ist so, ne? Und ganz schwer umzusetzen ist für Eltern. Wir stehen ja alle zwischen Beruf und Kindern und Haushalt, stehen wir ja irgendwie ständig unter Strom. Mhm. Und da ist es aber uns einfach, es ist ganz wichtig, uns wirklich deutlich zu machen, wir sind in einer besonderen Situation, wir sind in besonderen Zeiten so, ne? Wir sind in Pandemie und Krieg, wir sind alle belastet und da müssen wir mal ein paar Prioritäten anders setzen. Die Kinder müssen ganz nach oben auf die Liste und so Dinge wie Frühjahrsputz, saubere Fenster, Unkraut im Beet oder was weiß ich was, das ist dann vielleicht jetzt einfach nicht so wichtig. Und Da sollten wir einfach Verständnis für uns selbst haben, Verständnis für die Kinder. Also ich kann jetzt sagen, ne, Stress reduzieren ist 1, Verständnis für die Kinder und für uns selbst ist 2. Und dann ganz wichtig eben halt auch die Kinder machen lassen, so, ne, die Kinder eben halt, also denen unbedingt Zeit einräumen für so Dinge wie selbstbestimmtes Spiel. Und jetzt auf Bildung fokussieren, so, sondern, also, ne, das ist ja so ein bisschen die Tendenz der Politik, so, dass da so ein bisschen einseitig auf Bildung fokussiert wird. Und wenn wir uns aber vorstellen, die Kinder sind durch eine Phase gegangen, in der die Eltern viel Stress hatten, die Kinder haben viel Stress gehabt, die Kinder haben viele Erfahrungen verpasst, weil die Eltern gestresst waren, weil sie nicht rausgehen konnten, weil sie nicht mit Gleichaltrigen spielen konnten. Und das heißt, ihr Gehirn ist in einem Zustand, in dem es jetzt einfach Erfahrungen nachholen muss. Und ich habe auch gesagt, es gibt eine Emotionsregulationstheorie des Spiels. Ne? Also das Gehirn muss auch nachholen, im Spiel eben halt weiter diese Fähigkeit der Emotionsregulation auszubauen. Ja. Ne? Und es kann dann auch sein, dass ein 5-Jähriger nach 2 Jahren der Pandemie nicht so gut seine Emotionen regulieren kann wie ein anderer 5-Jähriger. wie es eigentlich gewesen wäre. Und da müssen eben halt bestimmte Erfahrungen nachgeholt werden. Und eigentlich sucht sich das Gehirn immer ganz gut die Dinge selbst, wenn man es lässt, wenn man ihm die Möglichkeiten gibt. So, ne? Ich meine, das wird ein bisschen abgelenkt durch die digitalen Medien, weil die so einen starken Belohnungsreiz haben. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber mal ganz abgesehen davon sucht sich das Gehirn eigentlich diese Erfahrungen selbst. Und wenn Kinder einen starken Drang haben, nach draußen zu gehen, sich zu bewegen sich zu treffen, dann müssen sie diese Möglichkeiten auch haben und man sollte nicht einseitig jetzt auf das Nachholen von irgendwelchen Bildungsinhalten fokussieren. Mhm. Also das wäre Nummer drei wäre Kinder machen lassen.
Kinder machen lassen. Super, Nicole. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und das dazwischen geschoben hast in deinen vollen Arbeitsalltag. Danke dir.
Ja, aber heute voll. Ja, nee, danke, vielen Dank für die Einladung und super, dass du das machst.
Mit Kindern über Krieg, Krise und Katastrophen zu sprechen, kann herausfordernd sein. Ich persönlich empfinde das als Dilemma. Denn auf der einen Seite möchte ich sie vorbereiten. Ich möchte ihnen diesen politischen Blick auf die Welt zeigen. Ich möchte ja auch mit ihnen darüber diskutieren. Ich möchte sie vorbereiten, dass sie das verstehen und auch hinterfragen können. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich damit meine Kinder manchmal überfordere. Wie weit ist mein Kind schon? Was kann es wie vertragen? Die Frage, was Kinder brauchen, hat Nicole Strüber in ihrem Buch Corona Kids mit Blick auf die Pandemie beantwortet, und zwar nach Altersgruppen. Das Buch ist echt der Quick Read mit so 155 Seiten, also ein schmaler Band. Wenn du lieber praktisch wissen möchtest, erfahren möchtest, auch wie du dein Kind bei großen Gefühlen, auch bei Angst begleiten kannst, dann lege ich dir den Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern ans Herz, der heute am 31. Mai anfängt. Es geht auch um Hintergrundwissen, also was passiert im Gehirn bei Wut, welche Funktion hat die Wut und wie müssten wir ein Kind begleiten. Vor allem aber üben wir das. Wir üben das Spiegeln und zwar laufend. Und wir schauen, das ist die dritte Säule, hin, was bei dir passiert, wenn dein Kind wütend wird. Denn mit mir macht das häufig was. Und da schauen wir hin und gucken uns an, was du für ein Thema damit hast und was dich da eigentlich triggert. Ich freue mich, dich im Kurs zu sehen oder irgendwo anders von dir zu lesen, zu hören und wünsche dir jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag.